Wer bin ich? Mein Name ist Andreas Fogge. Ich bin hauptberuflich Bareos-Entwickler, benutze die Software schon extrem lange und war ursprünglich irgendwann mal Systemadministrator. Wo arbeite ich? Ist die Bareos GmbH und Co. KG. Das ist die Firma, die quasi hinter dem Bareos-Projekt steht und das Ganze ein bisschen finanziert. Wir stellen quasi Dienstleistungen rund um Bareos bereit. Das heißt, Subskriptionen, um Langzeitsupport zu kriegen, technischen Kundendienst, das heißt klassischen Support, bieten Schulungen an, machen auch Partnerschaften mit Dienstleistern vor Ort. Und das Ganze dient am Ende des Tages dazu, dass wir die Entwicklung von Bareos oder das Bareos-Projekt irgendwie finanzieren können. So, was ist denn Bareos jetzt eigentlich? Der Name steht für Backup, Archiving, Recovery, Open Sourced. Das kann ja eine ganze Menge bedeuten. Als allererstes ist es eine freie Software, das heißt, der Code, den wir entwickeln, steht unter AGPL und auch komplett unter AGPL, das heißt, es ist kein Open Core oder sonst irgendwas. Wir haben ein paar andere Lizenzen drin für Bibliotheken, die wir mitverwenden, also MIT-Lizenz, BSD-Lizenzen. Ist mittlerweile ein ganz schöner Dschungel geworden. Ist erweiterbar über Plugins und über Skripte. Oder natürlich auch über Anpassungen an der Software selber. Also wir nehmen gerne Pull-Requests entgegen. Es ist netzwerkbasiert, das heißt, die Datensicherung läuft komplett übers Netzwerk und es ist quasi eine klassische Netzwerk-Backup-Lösung. Also nichts, wo man lokal irgendwie Daten von A nach B schiebt, sondern grundsätzlich übers Netzwerk. Das Ganze ist so plattformunabhängig, wie wir es realisieren konnten. Das heißt, ist in C++ implementiert. Plugins können in Python implementiert werden und das Ganze läuft quasi unter jedem Linux, Unix, das man sich vorstellen kann, solange man einen C++-Compiler hat und auf macOS, was ja am Ende des Tages auch zu großen Teilen in Unix ist und auch unter Windows. Dann haben wir so ein bisschen Fokus auf den Unternehmenseinsatz. Das heißt nicht, dass man das irgendwie privat nicht einsetzen kann, aber wenn die Frage ist, dient diese Funktion irgendwie dem Einsatz in einem Unternehmen oder in einem größeren Kontext oder mehr so dem Heimanwender, dann sind wir tendenziell immer in Richtung größere Installationen unterwegs. Genau, und zu guter Letzt ist es eine Datensicherungssoftware, das heißt, was Datensicherungssoftware macht, Daten von A nach B und wieder zurückschaffen. Kurz als Architekturüberblick, wir haben im Prinzip als zentrale Komponente in der Mitte einen Bareos-Server, das ist der sogenannte Bareos-Director, der hält eine Katalogdatenbank vor und koordiniert im Prinzip die gesamte Steuerung. Mit dem redet man über ein Webinterface oder eine Textkonsole, die sind funktional ähnlich, nicht ganz identisch, aber im Prinzip können beide dasselbe. Üblicherweise, was wir so beobachten, ist, die Leute, die täglich damit arbeiten, benutzen die Textkonsole. Die Leute, die ab und zu mal Daten restaurieren, benutzen halt ein Webinterface. Wir sichern, wie ich schon gesagt habe, das Ganze ist ganz gut portabel. Windows-Clients, Unix-Clients, Mac-Clients, aber auch über Plugins, VMware, ein Microsoft SQL-Server, ein PostgreSQL-Server, ein NDMP-Filer. Im Prinzip alles, was man so üblicherweise trifft. Das Ganze sichern wir auf eine normale Festplatte oder auf Magnetbänder in einem Autochanger oder, wenn man denn dann möchte, in die Cloud, auf einen Ceph-Speicher oder wohin auch immer man möchte. Die Hauptmerkmale, wenn man das so sagen kann, würde ich allen voran sagen, ist die Katalogdatenbank. Das kenne ich von wenig anderer freier Backup-Software. Wir haben halt wirklich eine Datenbank, wo für jede gesicherte Datei drinsteht, wo ist die, wie heißt die, wie groß ist die, in welchen Sicherungsjobs ist die enthalten, wo ist dieser Sicherungsjob gerade abgelegt, ist der auf Disk, ist der auf Tape, wo liegt der, damit das jederzeit auch restauriert werden kann. Dann machen wir quer durch die Bank relativ viel Verschlüsselung, das heißt obligatorisch, glaube ich, heutzutage die ganzen TCP-Verbindungen, die stattfinden, sind alle TLS-verschlüsselt. Dazu braucht man bei uns keine Zertifikate, sondern wir nutzen die ohnehin für Barreos erforderlichen Pre-Shared Keys und auf der Basis wird halt über standardisiertes TLS-PSK ohne Zertifikate eine TLS-Sitzung ausgehandelt. Dann gibt es die Möglichkeit, den Clients Zertifikate zu geben und mit OpenSSL während der Sicherung unter Nutzung von dem Zertifikat und dem Private Key entsprechend die Daten nicht nur zu sichern und zu verschlüsseln, sondern auch noch digital zu signieren. Das heißt, wenn ich eine Rücksicherung auf diesen Client mache, dann kann ich nur auf einen Client mit diesem Schlüssel rücksichern, weil das der einzige ist, der entschlüsseln kann. Und sollten Daten zurückgesichert werden, die nicht von diesem Client gesichert worden sind oder von dem signiert worden sind, würde das bei der Wiederherstellung entsprechend erkannt und auch gewarnt werden. Und zu guter Letzt haben wir noch die Möglichkeit, wenn man Tape-Laufwerke einsetzt, die Hardware-Verschlüsselung von den Magnetbandlaufwerken zu nutzen. Dann sind wir mit Absicht Firewall-freundlich, weil gerade in Unternehmen stößt man regelmäßig auf das Problem, da ist hier eine Firewall, da muss hier lang ein Loch reingebohrt werden. Wir haben in der Architektur, habe ich ja gerade eben grob angerissen, mehrere Komponenten, also den Director selber, der muss natürlich mit den Agenten auf den Clients sprechen können. Das heißt, da muss irgendwie eine TCP-Session aufgebaut werden. Das kann man selber wählen, in welche Richtung das passiert. Standardmäßig würde der Director mit dem Client reden. Wenn das nicht geht, wegen Firewall, NAT oder sonst irgendwas, kann man das einfach rumdrehen. Das heißt, der Client baut die Verbindung zum Director auf. Genauso die Verbindung vom Client zum Speicherdienst. Standardmäßig würde der Client die Verbindung zum Speicherdienst aufbauen. Auch das kann ich einfach über einen Konfigurationsschalter umdrehen und habe dann die Möglichkeit, dass das zurück, dass die Verbindung in die andere Richtung aufgebaut wird und muss mir gegebenenfalls weniger oder andere Löcher in die Firewall bohren. Dann haben wir Plugin-Schnittstellen in allen Komponenten. Ich glaube, die interessanteste ist am Ende des Tages die im Agenten, also im Client. Hier kann man Plugins implementieren in C++ oder in Python. Wir haben eine ganze Reihe fertige Plugins. Also es gibt zum Beispiel was für VMware, für diverse Datenbanken. Und das ist inhaltlich überschaubar. Sprich, so ein Datenbank-Backup-Plugin hat so 300, 400 Zeilen Python-Code. Das ist handelbar und das kann man auch selber zur Erweiterung nutzen. Bemerkenswertes. Ich habe bei der Vorbereitung zu dem Vortrag nochmal geguckt, was können wir eigentlich, was die anderen Produkte vielleicht nicht so können oder was andere Software nicht so unterstützt. Da ist mir als allererstes mal aufgefallen, Abwärtskompatibilität. Wir können immer noch Volumes oder Magnetbänder lesen, die mit der Software vor 20 Jahren geschrieben worden sind. Das geht grundsätzlich. Wir garantieren, dass man nicht den aktuellsten Client einsetzen muss, sondern die aktuelle Client-Version, die Vorversion und die Vorvorversion ist garantiert. Wir haben aber vor kurzem wieder jemanden gehabt auf der Mailingliste, der wollte gerne noch ein Windows XP sichern. Von der Anforderung kann man halten, was man möchte, aber der letzte XP-Client war Barreos 14 aus dem Jahre 2014. Den konnte man installieren und einfach die Sicherung laufen lassen. Also das funktioniert auch mit dem 10 Jahre alten Client nach wie vor. Man musste leider die Verschlüsselung abstellen. Dann gibt es ja, bin ich ja gerade eben schon kurz darauf eingegangen, die Option, Magnetbänder zu verschlüsseln. Und das hardwareseitig zu tun, natürlich kann ich die Daten erst verschlüsseln und sie dann verschlüsselt auf ein Magnetband schieben. Dann habe ich aber das Problem, dass die Hardwarekompression von dem Laufwerk nicht mehr sinnvoll funktioniert, weil die Daten schon wie Zufallsdaten aussehen und sich nicht mehr komprimieren lassen. Und mit der Magnetbandverschlüsselung ist es so, dass wir quasi das Schlüsselmanagement übernehmen, automatisch zum passenden Volume den passenden Key ins Laufwerk laden und das Laufwerk dann ganz normal seine Kompression macht, die auch sauber macht und danach den Block, bevor er auf dem Band landet, verschlüsselt. Das ist gegebenenfalls interessant, wenn man ansonsten, ich sag mal, in einer abgeschlossenen Umgebung ist, aber jetzt Magnetbänder offsite irgendwo lagern möchte und Sorge hat, dass sie beim Transport verloren gehen könnten oder auch der Dienstleister vielleicht nicht so vertrauenswürdig ist, wie man ihn gerne hätte. Dann ist mir aufgefallen, wir haben Unterstützung für NDMP. NDMP ist ein Protokoll, um so klassische Pfeiler, also so große NetApp-Speichersysteme oder NAS-Systeme zu sichern. Und was mir gar nicht bewusst war, ist, dass Bareos das einzige freie Softwareprodukt ist, was das überhaupt unterstützt. Das heißt, es gibt kommerzielle Lösungen, es gibt für andere freie Produkte irgendwelche kommerziellen Zusatzanbauten oder Plugins, die das dann können. Aber wenn man das, sagen wir mal, kostenfrei, greifbar als Open Source haben möchte, dann ist scheinbar unsere Implementierung die einzige, die existiert. Dasselbe gilt im Endeffekt für das VMware-Plugin. Das heißt, wir haben ein Plugin, um VMware mit vCenter gemeinsam eine gesamte VM zu sichern und eine gesamte VM sauber zurückzusichern und wieder in Betrieb zu nehmen. Auch da gibt es natürlich andere Implementierungen. Ich nehme an, alle kennen Veeam. Das funktioniert alles ganz hervorragend. Soweit mir bekannt ist, ist Bareos die einzige freie Software, die das kann. Gleichsam auch wieder das MS-SQL-Plugin. Das heißt, wir haben für den Windows-Agenten ein Plugin, was speziell für MS-SQL ausgelegt ist. Das kann nicht nur eine Vollsicherung machen, sondern kann auch richtig inkrementelle Sicherungen von der MS-SQL-Datenbank machen mit Point-in-Time-Recovery. Und das sind so quasi unsere Alleinstellungsmerkmale. Kurz, was gibt es Neues? Also was haben wir in dem, ich sag mal, im letzten Jahr getrieben? Wir haben ein paar Veränderungen im Projekt gemacht. Früher war es immer so, da gab es für die Community eine Version, die ist am Anfang vom Major Release einmal gebaut worden und die konnte man dann nutzen und da gab es Binärpakete. Es hatte immer das Problem, dass alle Leute, die das benutzt haben, haben keine Bugfixes gekriegt und haben im Zweifelsfall einen Bug 3, 4, 5 Mal gemeldet, weil er halt immer noch nicht behoben war in der Version, die sie eingesetzt haben. Seit letztem Jahr ist es so, es gibt immer die aller neueste Version mit allen Patches drin, fertig gebaut als Community-Paket. Und das ist jetzt auch die quasi einzige Version, abgesehen vom Nightly-Build, die man als Binärpaket so nutzen kann. Die Sourcen stehen natürlich nach wie vor zur Verfügung auf GitHub, wie eh und je. Wir haben daran gearbeitet, dass wir häufigere Releases machen. Also es war in Bareos Version 20 damals noch so, dass so alle 4 Monate ein Patch-Release kam. In Bareos 21 war es dann schon alle 3 Monate und mittlerweile bei Bareos 23 schaffen wir es in der Tat mit unseren Prozessen endlich ungefähr jeden Monat ein Patch-Release rauszubringen. Machen wir natürlich nur, wenn es irgendwas gibt, wo das relevant ist. Aber ich sag mal, Bugs finden sich immer und überall. Meistens an den Stellen, wo man sie am wenigsten erwartet hat. Von daher war es bisher so, dass wir jeden Monat jetzt ein neues Release freigeben, wo sich zumindest irgendwas geändert hat oder irgendein spezielles Problem, was bei einem Kunden aufgetreten ist, dann gelöst worden ist. Dann sehr glücklich aus unserer Sicht, es gibt es deutlich mehr externe Beiträge. Das heißt, seitdem es auch so ist, dass es immer die neuesten Binärpakete mit den neuesten Patches greifbar gibt, ist die Zahl der externen Pull-Requests, wo Leute sagen, hier, das möchte ich gerne beitragen, das hätte ich gerne geändert, deutlich angestiegen, was schlicht und ergreifend daran liegt, dass sie die Funktion nicht nur implementieren, sondern dann auch relativ schnell nutzen können. Und zu guter Letzt haben wir unsere eigenen Entwicklerwerkzeuge noch weiter verbessert, das heißt so Sachen, um Pull-Requests zu verarbeiten, und aus Backports zu machen, zum Beispiel in älteren Branch, ist was, was wir verbessert haben im letzten Jahr. Inhaltlich an der Software in Bareos 23 hat sich auch eine ganze Menge getan. Das heißt, wir haben uns sehr mit Parallelisierung im Backup-Agenten beschäftigt. Die ganze Software ist ja schon ein paar Tage älter. Das heißt, es ist klassisch so, dass die Daten werden gelesen, komprimiert, eine Prüfsumme berechnet und dann an den Server weitergeschickt. Und das ist mittlerweile parallelisiert worden. Das hat deutliche Fortschritte in der Performance noch mit sich gebracht. Dann haben wir die Blöcke immer größer gemacht. Das hat auch noch weitere Performance-Vorteile mit sich gebracht. Also früher haben wir immer 64K-Blöcke gelesen und dann hinten 63K-Blöckchen geschrieben. Das mag in den 90ern ein gutes Default gewesen sein. Mittlerweile lesen wir 256K-Blöcke, das funktioniert ganz gut. Und schreiben hinten raus mit einer Block-Size von 1 MB. Und alles, was kleiner ist, bringt eigentlich niemandem mehr einen Mehrwert. Dann haben wir unsere Dateiprüfsummen überarbeitet. Das heißt, wir haben als neues Prüfsummenverfahren XXHash eingeführt, was zwar den Nachteil hat, dass es kryptografisch nicht mehr sicher ist. Das war aber der Vorgänger auch nicht oder nicht mehr. Also vorher war der Standard quasi MD5 zu verwenden. Das gilt ja quasi als gebrochen. XXHash ist möglicherweise ähnlich gut, besser, schlechter, sagen wir mal dahingestellt. Es geht ja nur darum, rauszufinden, ist die Datei nach der Rücksicherung noch die, die ich damals gesichert habe. Und XXHash ist einfach wirklich um Größenordnung schneller als alle anderen kryptografisch sicheren oder früher mal kryptografisch sicheren Prüfsummenverfahren, die wir verwendet haben. Genau, dann haben wir die Python-Plugins, die es gibt, sind jetzt endlich einheitlich konfigurierbar. Früher musste immer jeder, der ein Python-Plugin geschrieben hat und eine Konfigurationsdatei unterstützen wollte, sich selber überlegen, wie er Konfigurationsdateien lädt. Das ist jetzt einfach standardisiert, da braucht man sich überhaupt nicht mehr darum kümmern. Man verarbeitet einfach seine Optionen im Plugin und ob die dann von einer Kommandozeile kommen und aus einer Konfigurationsdatei, kann einem im Prinzip völlig egal sein. Genau, und zu guter Letzt haben wir endlich das Klartext-Protokoll standardmäßig deaktiviert, auf Hinweis von diesem netten Herrn. Genau, also es ist so, es gab vor Bareos 18, gab es dieses TLS-PSK nicht. Deshalb gab es zur Rückwärtskompatibilität quasi so ein Fallback. Das heißt, wenn die Verbindung zum Client nicht funktioniert mit TLS, wurde einfach eine Klartextverbindung aufgebaut, was sehr praktisch ist, aber unter Umständen aus Sicherheitsaspekten nicht so gut. Deshalb ist das jetzt standardmäßig deaktiviert. Genau. Einen kurzen Überblick, woran wir gerade arbeiten. Das erste ist ein deduplizierbares Speicherformat. Historisch ist unser Speicherformat einfach ein eng gepackter Datenstrom, der ist optimiert auf die Verwendung mit Magnetbandlaufwerken zum Beispiel. Der ist natürlich katastrophal schlecht, wenn man deduplizieren möchte. Deshalb wird es jetzt in der nächsten Version ein Speicherformat geben, was, wenn es auf Disk sichert, mehrere Dateien produziert und die dann so, dass wenn man ein Speichersystem hat, was deduplizieren kann, die auch dedupliziert werden können. Dann arbeiten wir daran, dass wir generisch Objektspeicher unterstützen können. Das ist ja klassisch, haben wir schon seit längerem ein Backend, was auf S3 schreibt. Das ist aber nicht mehr so wirklich Stand der Technik. Und die neuere Fassung soll jetzt generischer werden, dass man nicht nur S3 nutzen kann oder S3 mit Verschlüsselung, ohne Verschlüsselung, sondern im Prinzip alles benutzen kann, wo man irgendwie mit einem Shell-Kommando drauf zugreifen kann und eine Pipe öffnen, um da reinzuschreiben oder daraus zu lesen, soll dann am Ende als Speichersystem unterstützt werden. Genau, dann arbeiten wir dran, inkrementelle Sicherungen zu beschleunigen. Wir haben an diversen Stellen sehr, sehr große Filer gesehen und sehr große File-Server gesehen, wo es wirklich teilweise nicht möglich ist, innerhalb von 24 Stunden den ganzen Dateibaum auch nur durchzugehen. Und glücklicherweise ist es aber so, dass auch die NAS-Hersteller und die Storage-Hersteller das Problem erkannt haben und es mittlerweile bei vielen die Option gibt, eine Dateiliste zu bekommen, oder die Information zu bekommen, unterhalb von diesem Verzeichnis hat sich nichts weiter verändert. Das ist bei CephFS zum Beispiel der Fall, da gibt es diese Recursive M-Time. Darauf kann man reagieren, um einfach den inkrementellen Sicherungsprozess zu beschleunigen. Insbesondere, weil gerade diese großen NAS-Systeme ja meistens sehr viel Daten enthalten und sich sehr wenig ändert. Genau. Dann haben wir noch ein etwas exotisches Feature. Das ist die verzögerte oder spätere Gerätereservierung. Das ist insbesondere, wenn man Tape verwendet, oft interessant. Weil im Moment ist es so, wenn ich einen Backup-Job starte und der auf dem Magnetband laufen soll, wird ein Magnetbandlaufwerk reserviert. Und dann läuft ein Präskript los und macht irgendetwas, weil der Admin hat das konfiguriert. Und dann läuft die eigentliche Sicherung los, das ist aber eine inkrementelle. Und jetzt sucht die erstmal eine halbe Stunde und die ganze Zeit ist mein Bandlaufwerk reserviert. Und der Schritt, der jetzt passieren soll, ist, oder der gerade passiert, ist, dass wirklich erst, wenn Daten geschrieben werden müssen, das Laufwerk reserviert wird. Damit, wenn ich große Präskripte habe, und da sind wir wieder bei diversen Nutzern, die dann wirklich Präskripte haben, die laufen 2 Tage. Die möchten nicht, dass 2 Tage lang ihr Magnetbandlaufwerk reserviert ist. Genau. Und zu guter Letzt arbeiten wir noch, das ist eigentlich relativ trivial, aber eine Unterstützung für Wurmmedien. Das heißt, es gibt im Magnetbandbereich, insbesondere für LTO, weiß ich es auf jeden Fall, einfach Medien, die kann man kaufen, die kann man einmal beschreiben und dann kann man die nie wieder überschreiben, wo wir jetzt gerade eben auch wieder bei Ransomware und solchen Sachen waren. Da kann man zum Archivieren drauf schreiben. Das geht im Moment noch nicht, wird aber in der nächsten Version auch funktionieren und wahrscheinlich auch schon im laufenden Jahr fertig implementiert werden. Genau. Gut, soweit. Ansonsten kann ich nur noch bitten, mitmachen, wer möchte. Wir haben eine Mailingliste, wir haben viel Dinge, die auf GitHub passieren. Und ja, falls Sie Lust haben, gibt es als nächstes Event voraussichtlich die Frostcon in St. Augustin. Ja. Darf ich noch 2 Kundenumfragen stellen? Wer hatte denn vor heute von Bareos schon mal gehört? Sehr gut. Und wer hat Bareos aktiv im Einsatz? Okay, Dankeschön.
VMware-Plugin. VMware ist jetzt ja nicht gerade so der Liebling in der Open-Source-Welt. Proxmox-Plugin?
Ja, wir haben ja begrenzte Ressourcen. und ich habe gerade die Kundenumfrage, also jeder, der heute bei uns am Stand war und irgendwas von virtuellen Maschinen erzählt hat und von VMware erzählt hat, den habe ich gefragt, wohin er denn voraussichtlich migrieren wird. Und das hat schlicht und ergreifend den Hintergrund, dass wir herausfinden wollen, wohin wird sich der Markt bewegen, damit wir wissen, was wir implementieren. Weil wir sind schlicht und ergreifend manpowertechnisch nicht in der Lage, für 4, 5 Systeme jetzt innerhalb von kürzester Zeit so Plugins zu liefern. Es kristallisiert sich zumindest hier das Stimmungsbild heraus, dass sehr viele Leute Proxmox sehr gut finden. Das deckt sich glücklicherweise auch mit unseren Wünschen.
Ja. Proxmox hat ja gleich der nächste Vortrag. Bei uns ist die Diskussion auch in Aufarbeit. Da geht es gerade um OpenStack noch. Das wäre die 2. Alternative. Mhm. Meine Frage ist allerdings, das kam mir so ein bisschen bekannt vor, ich bin stolzer Bechula-Nutzer im Einsatz. Da geht es ja auch um dieses TLS-Verschlüsselungs-Stream, das haben die ja auch. Genauso das Konzept mit dem Director, Storage Daemon, File Daemon. Seid ihr da irgendwie abgespaltet oder inwiefern hat euch das da inspiriert oder es?
Also, wenn man lange diese andere Software eingesetzt hat, erinnert man sich vielleicht, dass um 2010, 2011 rum wenig Open-Sourciges passiert ist und sehr viel Enterprisiges. Und das hat bei uns zu sehr viel Unmut geführt, weshalb wir es dann geforkt haben und die ganzen Patches, die rumgegangen sind, im Prinzip bei uns relativ früh eingeflossen sind und die Entwicklung ist aber mittlerweile, oder was heißt mittlerweile, die Entwicklung ist komplett getrennt und es gibt auch, außer dass wir vielleicht mal gegenseitig ins Git gucken, zwischen den Projekten keinen Kontakt mehr.
Super Vortrag, vielen Dank schon mal. Ja, abseits, also ich komme nochmal zurück auf das VM-Backup, unabhängig von der Plattform, die man sich da jetzt dann aufgebürdet hat oder ausgesucht, je nachdem. Wie sieht das mit einem File-Level-Restore aus? Ich stelle mir die Plugin-Entwicklung vom Backup alleine schon hasspur vor. Wie sieht es beim Restore aus?
Ja, also aktuell ist die Lage so, man kann eine ganze VM sichern, man kann eine ganze VM zurücksichern. Also das ist sowohl für das VMware-Plugin der Fall, als auch für das noch existierende OWIRT-Plugin. Vielen Dank übrigens Red Hat, dass ihr Red Hat Virtualization abgekündigt habt. Und File-Level-Restore gibt es weder bei VMware noch bei OWIRT. Zum Teil, also bei VMware wäre es relativ einfach realisierbar. Das Problem ist halt auch hier wieder, wenn wir jetzt den Luxus hätten, wie Veeam den hatte, dass sie einfach ihr gesamtes Speicherformat da drum rumbauen konnten, optimal mit VMware zu funktionieren. Den hatten wir leider nicht. Wir haben halt ein vorgegebenes Speicherformat, das ist ein Streaming-Format und Streaming-Format mit Random-Block-Zugriffen funktioniert leider nicht so gut miteinander. Es gibt natürlich die Option, einfach hinzugehen und bei VMware ein VMDK zurückzusichern und mit Guestfish drauf zuzugreifen. Das ist aber nicht automatisiert oder integriert leider. Grundsätzlich einfach noch einen Backup-Agenten in die VM installieren und da nochmal Backups machen. Hoffentlich mit dem Deduplizierungs-Backend ohne mehr Speicheraufwand. Aber das wird sich zeigen müssen.
Vielen lieben Dank für den tollen Vortrag.
Danke. Genau. Und wenn noch Fragen oder Wünsche sind, wir sind noch den ganzen Tag und den ganzen morgigen Tag bei uns am Stand verfügbar. Dankeschön.